Woran sterben wir, wenn die Organe nicht geschädigt sind von Krebs oder Alzheimer Disease? Woran sterben wir alle mit 120? Also da ist ein Limit und dieses Limit wurde auch bisher nicht überschritten. Wir leben länger generell, wir leben gesünder, aber die maximale Lebenszeit ist eine Betonwand. Da haben wir noch keinen Millimeter dagegen gedrückt.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir sprechen mit interessanten Menschen in Köln. Heute spreche ich über nichts Geringeres als eine ziemlich große Frage der Menschheit, wie ich finde. Denn sterben müssen wir alle, das wissen wir. Und das ist auch leider nicht zu verhindern. Aber können wir das Altern aufhalten? Können wir also unser Leben verlängern? Und können wir dabei vielleicht noch möglichst lange fit und gesund bleiben, damit wir was von diesem längeren Leben haben, nämlich Lebensqualität? Für gute Antworten auf diese Fragen habe ich heute genau die richtige Expertin bei mir im Podcaststudio sitzen. Anne Schäfer ist nämlich, und jetzt wird's ein bisschen kompliziert, Direktorin der Abteilung Neurobiologie des Alterns am Kölner Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns. Und ich sage hallo und schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Schäfer, ich glaube, dass die wenigsten Menschen in der Region überhaupt wissen, dass das Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln sitzt und wir hier ein wissenschaftlich großes Zentrum der Altersforschung direkt vor der Nase haben. Es gibt dieses Institut auch erst seit 2008. Warum ist das hier in Köln gegründet worden?
Ja, das Institut ist 2008 gegründet worden und Köln, was viele Leute vielleicht nicht wissen, ist der Forschungsstandpunkt für Altersforschung in Deutschland. Wir haben das Center for Excellence bekommen in Köln, der Altersforschung, und gleichzeitig wurde das Max-Planck-Institut der Biologie des Alterns gegründet in 2008. Das Gebäude wurde erst 2013 wirklich fertig und bezogen von den drei Gründungsdirektoren zu der Zeit und ist seitdem sehr aktiv in der Kölner Altersforschung. Also es bringt wirklich Köln ins Zentrum der Altersforschung in Deutschland.
Wie viele Menschen arbeiten da?
Es sind um die 340 ungefähr. Es ist sehr, sehr international. Wir haben Menschen von 40 verschiedenen Nationalitäten, die dort zusammenkommen. Sehr gemischt. Die Sprache, die Wissenschaftssprache ist Englisch, damit sich auch jeder integriert fühlt. Und es ist eben ein sehr, sehr aktives Forschungszentrum.
Das Thema Altersforschung ist ja in den vergangenen Jahren oder vielleicht zwei Jahrzehnten regelrecht explodiert. Das ist jedenfalls mein Eindruck als Laien, wenn man guckt, welche Studien es gibt, welche Bücher rauskommen dazu. Würden Sie das bestätigen und wenn ja, woran liegt das?
Also es hat verschiedene Gründe. Also es bestimmt auf jeden Fall. Altersforschung ist in Fokus der Wissenschaft und auch der allgemeinen Bevölkerung geraten. Das hat Gründe, dass wir generell länger gesünder leben. Es hat viel mit der Krebsforschung zu tun, mit Antibiotika und dass wir eben gewisse Krankheiten, die normalerweise die Lebensdauer verkürzt haben, jetzt besser in den Griff bekommen haben und dadurch eben die Altersforschung oder das länger gesund bleiben ein großes Thema wird, auch mit der alternden Gesellschaft überhaupt. Es gab aber auch gleichzeitig gewisse Durchbrüche in der Altersforschung, die dazu beigetragen haben. Einmal wurde erkannt, dass es genetische Veränderungen gibt, die einen länger und gesünder leben lassen können. Was bedeutet, dass es ein Prozess ist, der von unseren Genen mitreguliert werden kann. Und in den letzten paar Jahren wurde entdeckt, dass wir sogar das Altern messen können. Und zwar nicht an unspezifischen Merkmalen wie graue Haare oder Beweglichkeit, sondern dass es eine molekulare Uhr gibt, die wir benutzen können, um unseren Alterungsprozess zu messen. Das hat die Wissenschaft und die Forschung sehr verändert, weil wir plötzlich harte Zahlen haben, an die wir uns ein bisschen halten können.
Wir steigen gleich in die Details ein, auch der Forschung, aber vielleicht noch zwei persönliche Fragen. Wie sind Sie zur Altersforschung gekommen?
Ich bin Neurowissenschaftlerin und Immunologin. In der Neurowissenschaft ist die Alterung des Gehirns eine der großen Fragen. Das hängt damit zusammen, dass die Zellen, mit denen wir geboren werden, die Nervenzellen, ein ganzes Leben lang halten müssen und dass eben viele Erkrankungen des Gehirns altersbedingt auftreten. Das ist fast das geht fast einher, dass man sich dadurch Gedanken macht, was passiert in unserem Gehirn, wenn wir altern und was sind die Prozesse, die dort dann nicht mehr funktionieren. Gleichzeitig ist es ein faszinierender Prozess, der im Gegensatz zur Entwicklung viel weniger verstanden wird.
Und was ist die Frage, die Sie bei Partys am häufigsten beantworten müssen, wenn Sie erzählen, was Sie vom Beruf machen?
Die ist wahrscheinlich eine ganze zu erwartende Frage. Die Frage ist, was kann ich machen, um mein Gehirn länger aktiv zu halten und um länger zu leben?
Wie praktisch, dass wir das heute auch besprechen. Okay, ja, spannend. Also Sie forschen vor allem daran, was das Altern des Gehirns verursacht und wann und wie das beginnt. Was haben Sie denn dazu bislang herausgefunden oder was hat auch die internationale Wissenschaft dazu jetzt mal so an den grundlegenden Dingen herausgefunden?
Also die Alterung des Gehirns an sich ist eigentlich nicht gleichmaßen als negativ zu betrachten. Wir lernen und reichern uns an mit Wissen während des Altersprozesses. Also das muss nicht gleichgesetzt werden mit irgendwas Negativem. Wir lernen, viele Erfahrungen zu integrieren und uns vielleicht mit mehr Weisheit im Leben zu verhalten. Wir erinnern uns an Sachen, die wir gelesen haben, die wir erlebt haben und können dadurch junge Leute auch besser lenken und Rat geben. Aber gleichzeitig kann es eben im biologischen Prozess dazu führen, dass unsere Nervenzellen irgendwann nicht mehr ganz so fit sind, wie sie sein sollten. Und wir beschäftigen uns eben mit der Frage, was diese Nervenzellen zur Dysfunktion bringt, also was diese Nervenzellen anfällig macht und gleichzeitig welche Mechanismen im Gehirn zur Verfügung stehen, die diese Nervenzellen unterstützen und vielleicht länger jung halten und länger leben lassen können.
Das heißt, einerseits wird unser Gehirn komplexer, kann man das sagen? Mhm. Also das Wissen, das man sich aneignet, also so richtig, wie man sich das vorstellt, das Bücherregal wird immer voller und man ist super verknüpft und vernetzt. Ja. Und gleichzeitig verändert sich aber schon was, was eben auch beim Thema Alter eine Rolle spielt. Es wird irgendwie langsamer oder wie kann man das beschreiben?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, meinen Mentor, mein wissenschaftlicher, im Grunde genommen, Doktorvater oder wie man das hier sagt, der war mit 95 noch kristallklar und hatte keinerlei Zeichen der Verlangsamung. Der war schneller als alle meine jugendlichen Kollegen zusammen. Also ich würde das Alter sollte nicht gleichgesetzt werden mit Verlangsamung. Es gibt jedoch, und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was man nicht vergessen darf, das Gehirn bleibt plastisch und komplex durch Übung. Es gibt mittlerweile viele Studien, die sagen, wenn unsere Sinneswahrnehmungen schwächer werden, sehen, hören, dass das negative Auswirkungen aufs Gehirn hat, wahrscheinlich weil das Gehirn die ganze Zeit unterhalten und trainiert werden muss. Also es ist wie ein Muskel, der ja auch im Alter schwächer wird. Genauso braucht das Gehirn ständiges Training. Also eine Fremdsprache im Alter lernen, neue strategische Spiele zu lernen, all das sollte man, wenn möglich, so stark wie es nur geht, annehmen. Und auch soziale Kontakte, Unterhaltungen und solche Sachen haben sich hat gezeigt, dass den Alterungsprozess verlangsamt und das Gehirn länger fit bleiben lässt.
Ja, daraus ergeben sich ja schon ganz konkrete Anwendungspunkte dann auch. Für alle, die eben nicht gerne alt werden möchten. Aber vielleicht bleiben wir noch bei den biologischen Details. Also sieht man das eigentlich in einem alten Gehirn an, dass es alt ist? So wie man das vielleicht auch einer Lunge, einem Herzen und so ansieht?
Ja, es ist die Idee generell, dass die verschiedenen Gewebe im Körper mit dem Alter anfangen, entzündliche Veränderungen zu zeigen. Das heißt, wir sehen ein aktiviertes Immunsystem. Das ist sind gewisse Zellen in unserem Körper, die uns eigentlich schützen gegen Viren und Bakterien, die können mit dem Alter mehr aktiviert werden und dann zu so einer leichten Entzündung der verschiedenen Organe führen. Das sehen wir auch im Gehirn. Da sind die Zellen, die wir studieren, was auch ein Fokus von meinem Labor in Köln ist, sind Makrophagen, die im Gehirn heißen sie Mikrogliazellen. Das sind kleine Gliazellen, die eben eigentlich das Gehirn gegen Invasionen oder Zerstörungen schützen können, aber gleichzeitig auch mit den Neuronen, den Nervenzellen in ganz engem Kontakt sind und diese Nervenzellen modulieren und aktiv halten können. Und diese Zellen vermehren sich im Alter, die werden in einer Weise aktiviert, die so ein bisschen aussieht, als ob wir ein Virus oder ein Bakterium im Körper haben, auch wenn wir das nicht haben. Und das ist ein Fokus der Wissenschaft, das scheint den Neuronen nicht ganz gut zu tun.
Mhm. Ich habe mich so ein bisschen informiert im Vorfeld, auch darüber, was Sie machen, und so ganz grob, das ist ja wirklich ein sehr komplexes Gebiet, gelernt, dass es ja im Gehirn ganz viel um Kommunikation geht und dann sozusagen die Frage, wie sich diese Kommunikation im Alter verändert. Also ein Faktor könnte sein, sie wird langsamer, aber da haben Sie ja gerade gesagt, ist gar nicht bei jedem so. Das heißt, die Frage wäre, warum ist es beim einen so, beim anderen nicht? Aber auch die Frage, dass da irgendwie Kommunikation gestört ist. Wie kann man sich das vorstellen?
Also Nervenzellen, das sind die Zellen, die ich schon gesagt habe, mit denen werden wir geboren. Die werden spezialisiert und die bleiben für uns den Rest unseres Lebens. Also wir machen keine neuen Nervenzellen, es sei denn nur für unser Riechorgan, also fürs Riechen. Da gibt es noch die Möglichkeit, neue Nervenzellen zu machen. Aber generell, dass die Nervenzellen, die wir haben, mit denen müssen wir leben. Die verbinden sich, Nervenzellen haben die Möglichkeit, elektrisch zu kommunizieren. Das macht sie auch ganz besonders im Gehirn. Und alles, jeder Input, also alle sensorischen Aufnahmen, werden über Nervenzellen integriert. Und alles, was wir denken, tun, läuft alles über Nervenzellen. Aber diese Verbindung der Nervenzellen, die können sich eben ändern. Also wenn wir was Neues lernen, dann können sich stärkere oder neue Verbindungen fügen. Die können aber auch zerstört werden, wenn sie lange nicht benutzt werden. Und da stehen dann eben diese Gliazellen im Zusammenhang, die da modulieren und helfen können. Gleichzeitig im Alterungsprozess können diese Nervenzellen irgendwann, fällt es ihnen schwerer, diese konstante elektrische Aktivität aufrechtzuerhalten. Sie sammeln Aggregate an in den Nervenzellen, die wir auch sehen können, im Mikroskop oder im Live-Imaging. Das heißt, da bauen sich fast sowas wie Abfallprodukte an. Also Produkte, die nicht mehr benutzt werden können, aber auch nicht so schnell abgebaut werden können, wie sie sich ansammeln. Und das ist eine der großen Veränderungen, die wir im Gehirn sehen können. Im schlimmsten Falle oder im bekanntesten Falle handelt es sich da um sogenannte Amyloid-Proteine, die dann die Alzheimer-Erkrankung hervorrufen. Das sind Proteinaggregate, die sich nicht mehr auflösen lassen und die sich dann in dem Gehirn ansammeln.
Und die dazu führen, dass dann einfach nicht mehr kommuniziert oder falsch kommuniziert wird?
Ja, die haben toxische Wirkung auf die Nervenzellen und gleichzeitig nehmen sie auch gewisse Bereiche im Gehirn einfach den Platz ein, wo sie dann liegen und wo die Kommunikation zwischen den Neuronen in diesem Gebiet nicht mehr stattfinden kann. Die Mikrogliazellen sind da ganz aktiv im Beschützen des Gehirns gegen dieses Amyloid. Also diese kann man sich fast so vorstellen wie ein bisschen die Müllabfuhr. Die versuchen das Amyloid entweder aufzuessen oder kompakt zu machen, dass es in ganz gewissen Stellen isoliert liegt, dass es da so wenig wie möglich mit den Neuronen in die neuronale Zerstörung geht.
Das heißt, die möchte man hegen und pflegen, weil die helfen einem. Zu den Nervenzellen, Sie haben eben gesagt, also wir werden mit so einem Set geboren und leider kann man die auch nicht nachmachen. Und die sterben aber auch im Laufe des Lebens ab, wenn man die nicht benutzt, haben Sie jetzt gesagt?
Sie sterben nicht, also würde nicht sagen, dass sie absterben, wenn man sie nicht benutzt, aber die Verbindungen werden schwächer. Also das Absterben, das ist was ganz Interessantes. Also das ist eines meiner Lieblingsexperimente, das eigentlich ein ganz einfaches Experiment ist, aber das im Grunde genommen zeigt, dass unsere Nervenzellen nicht unbedingt zum Tod in unserer Lebenszeit verdammt sind. Und zwar ist es ein Experiment, wir wissen, dass verschiedene Spezien, Tieren und Menschen, wir haben alle unsere maximale Lebenserwartung. Und eine große Frage in der Altersforschung war, sind unsere Zellen so programmiert, dass sie nur so lange leben können, wie wir, unsere Lebenserwartung ist. Für einen Mensch ist das um die 120 Jahre. In der Maus sind das um die 2,5 Jahre, in der Ratte können das bis 4 Jahre oder länger sein. Und das ist ein ganz elegantes Experiment. Da wurden Nervenzellen einer Maus, einer Babymaus, in das Gehirn einer Babyratte transplantiert. Und es wurde gezeigt, dass die Baby-Mauszellen, die Nervenzellen, die gesamte Lebensspanne der Ratte ganz normal im Gehirn der Ratte überleben können.
Das heißt, obwohl die Ratte länger lebt als die Maus.
Doppelt so lang wie die Maus. Das heißt, unsere Zellen sind nicht dazu programmiert. Die haben kein Verfallsdatum. Das heißt, wenn das System in unserem Körper so funktioniert, dass wir länger leben würden, die Nervenzellen würden das schaffen. Mhm. Und das ist im Grunde was sehr Positives. Das heißt, die müssen nicht krank werden oder absterben. Die haben innerlich das Potenzial, wahrscheinlich 250 Jahre vielleicht zu leben oder sogar länger.
Also jetzt mal visionär formuliert, wir könnten irgendwann mal aus anderen Gründen sterben, müssten aber nicht zwingend Alzheimer oder Demenz oder Ähnliches bekommen. Ja. Was ja sensationell wäre. Mhm. Da sind wir noch nicht, ne? Befürchte ich, aber das klingt auf jeden Fall total spannend. Ich würde trotzdem nochmal gern bei dieser Inaktivität bleiben, weil Sie gesagt haben, die werden dann inaktiv, wenn man die nicht trainiert oder so. Ich habe natürlich sofort an so Dinge gedacht wie Alkohol, da weiß man ja auch, also die lassen ja auf jeden Fall irgendwelche Zellen sterben, leider auch im Gehirn, und das ist ja auch nicht gut. Das sind dann aber wiederum andere Zellen und nicht Nervenzellen.
Ja. In Köln, ich möchte nicht so viel über das Bier trinken und Alkohol reden, sonst mache ich mir keine Freunde. Kölsch ist ja ein sehr leichtes Bier und ein sehr leckeres Bier, deswegen. Ja. Aber ja, es gibt natürlich wir nennen das Neurotoxine. Also es gibt Stoffe, die dem Gehirn nicht gut tun. Alkohol ist leider einer dieser Stoffe. Generell, alles, was die Herz-Kreislauf-Gesundheit fördert, ist auch gesund fürs Gehirn. Dazu gehört dann leider Bewegung, schlank bleiben, nicht fettig essen oder zumindest, dass der Kreislauf und das Herz gesund sind, all das trägt zum gesunden Gehirn im Alter bei. Mhm. Also das ist ganz klar, die Daten sind da ziemlich stark.
Am Ende bleiben wir dann doch immer bei den 4 bis 5 Empfehlungen, ne, die wir eigentlich alle kennen und dann nur noch irgendwie umsetzen müssen. Ja. Bleiben wir bei Ihren Forschungen. Also was haben Sie in den vergangenen Jahren hier in Köln herausgefunden, was sie elektrisiert hat und wo sie sagen, damit kann man was anfangen mit dieser Erkenntnis?
Ja, es gibt 2 oder 3 Sachen, über die ich besonders begeistert bin oder die mich nachts wach halten. Einmal haben wir gefunden, dass es unter diesen Mikrogliazellen Zustände gibt oder Differenzierungen gibt, die wir vielleicht, dazu benutzen können, diese Mikroglia für Gehirnschutz zu benutzen. Und zwar haben wir entdeckt, dass es Mikroglia gibt, die anderen Mikroglia in einem Zustand halten, der neuroprotektiv ist. Das heißt, es gibt eine kleine Gruppe von Mikrogliazellen, die anderen unter Regulation behalten, das heißt, die nicht erlauben, entzündlich zu sein. Also es ist für uns ein ganz, ganz großer Fortschritt, weil wir dann vielleicht diese Mikroglia zu unseren Helfern machen können.
Verstehe ich das richtig? Also es gibt sozusagen die AWB, den Reinigungstrupp, und die haben wieder noch so einen Supervisoren, die gucken, dass dem Reinigungstrupp gut geht.
Okay? Ganz genau, mhm. Genau. Die zweite Sache ist, dass wir gefunden haben, dass diese Mikroglia, wenn sie nicht aktiviert sind, die neuronale Aktivität modulieren können. Das hört sich ganz simpel an, ist aber sehr, sehr unerwartet. Eigentlich, wie gesagt, können nur Neurone regulieren, und diese Mikroglia sind diese Aufräumarbeiter, aber die können fühlen, wenn die Neurone zu aktiv sind oder zu wenig aktiv sind, und dann Botenstoffe aussenden, die diese Neuronen auf das richtige Level wieder zurückbringen. Das heißt, sie tragen aktiv zur Aktivität und dadurch auch zur Verbindung dieser Neurone bei. Und das ist ein ziemlich potenter Effekt, der eben auch, wenn er nicht funktioniert, zu großen Problemen führen kann.
Jetzt haben Sie herausgefunden, dass das überhaupt so funktioniert. Und dann ist ja die Frage, was macht man mit so einer Erkenntnis, also im Sinne von, gibt es da eine Medizin, die da was Gutes für tut, oder finden Sie heraus, 3 Orangen am Tag helfen denen? Also wie geht man dann mit so einer Erkenntnis weiter vor?
Ja, so ein Max-Planck-Institut ist ein Grundlagenforschungsinstitut, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch was, was ich hervorheben möchte, dass das Grundprinzip ist und dass das erlaubt, fantastische Wissenschaft und Entdeckungen zu machen. Die Idee ist, das ist auch das Max-Planck-Prinzip, dass wir erst erkennen, bevor wir anwenden. Das ist vielleicht ein bisschen im Gegensatz zu dem heutigen Trend, dass eben viele wollen, dass man sofort an Krankheiten arbeitet. Aber es diese Grundlagenforschung, die meisten Therapien oder die meisten Anwendungen kommen aus der Grundlagenforschung, auch wenn das nicht sofort so nahe liegt. Aber da erkennen wir eben Mechanismen, die bestimmte Prozesse regulieren und dann verstehen wir, wie wir sie ansetzen oder benutzen können zur Therapie. Das heißt, in der Mikrogliaforschung, die Idee wird sein, herauszufinden, genau wie man diese Mikroglia angehen kann, wie man sie in die Aktivitätszustände bringen kann, die dem Gehirn förderlich sind. Aber dazu müssen wir erstmal genau verstehen, was sie machen, dass wir dann nichts falsch machen am Ende.
Aber dieser zweite Schritt, das wäre dann schon auch noch Ihr Bereich, dass Sie dann gucken.
Ja, Max Planck hat da, also wir machen sehr viel, aber wir machen keine... Wir machen keine Experimente, die dann, man nennt es vorklinische Experimente. Das wird dann in Zusammenarbeit von einem Innovation Center oder Lead Discovery Center, auch über Max Planck kann das gemacht werden. Mhm. Also da steht die Max Planck Gesellschaft sehr stark dahinter, dass wir unsere Entdeckungen dann auch umsetzen können in mögliche Therapien. Aber das findet dann nicht mehr, also es findet zum Teil noch am Institut statt, wird dann aber auch mit Kollaborationen in der Klinik verbunden. Was natürlich in Köln wieder fantastisch ist, weil das Max-Planck-Institut direkt im Klinikum neben dem Center von Excellence, neben dem metabolischen Stoff, mit Max-Planck-Institut der Stoffwechselforschung, es ist alles integriert in Köln. Ne? Das ist fantastisch. Also wir laden da auch alle Hörer und Mitbürger von Köln an, sich das mal anzugucken. Die Gebäude sind sehr schön und wir haben auch öffentliche Führungen, dass man da einfach mal ein Gefühl für bekommt, was da alles los ist.
Okay, die öffentlichen Führungen, die werde ich in den Shownotes verlinken, sofern es in den nächsten Wochen welche gibt, und werde mich auch direkt selber dafür anmelden. Weil, wie gesagt, ich war ja auch noch nicht da, wir sind ja hier im Podcast-Studio, aber ich bin natürlich sehr neugierig. Sie haben eben den Satz gesagt, also bei uns ist sozusagen Grundlagenforschung und wir wenden, also ne, erst erkennen und dann anwenden, und daraus klingt aber ja, dass es woanders anders gemacht wird. Also da wird auch schon mal angewendet, ehe man vielleicht genau weiß, was passiert, und das kann ja wahrscheinlich Vor- und Nachteile haben. Also ich habe jetzt sofort erstmal gedacht, erstmal erkennen und dann anwenden klingt mir nach dem richtigen Schritt. Aber vielleicht kann es ja auch experimentiermäßig ja auch mal so laufen. Da tun sich aber natürlich immer ethische Fragestellungen auf. Über die sprechen wir definitiv auch noch. Aber was mich zunächst interessiert, wie muss man sich eigentlich Ihre Arbeit vorstellen? Ich meine, Sie haben gerade auch von Mäusen gesprochen, Sie haben von Ratten gesprochen. Arbeitet man bei Ihnen auch mit Menschen, die verstorben sind? Tun Sie das? Also wie nähert man sich diesem ganzen Feld an, oder ist alles nur eben unterm Mikroskop irgendwie Stammzellen gezüchtet oder so?
Es ist sehr viel, findet in Zellkulturen statt. Das ist ein großer Schwerpunkt, weil diese Zellkulturen eben leicht zu manipulieren sind und wir im Grunde genommen Prinzipien in den Zellkulturen erforschen können, wo das ganze System Körper erstmal nicht so eine große Rolle spielt. Das heißt, wir können wirklich verstehen, was in der Zelle passiert. In der Altersforschung brauchen wir jedoch das Prinzip Körper. Es ist naiv zu denken, dass wir an Neuronen in der Kultur arbeiten können und darüber wirklich verstehen können, wie das funktioniert. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, im System zu arbeiten. Am Max-Planck-Institut haben wir verschiedene Systeme, die man sich angucken kann, die eben den Alterungsprozess widerspiegeln. Das kann von der vom Hefepilz zu einem Erdwurm C. elegans, zur Drosophila-Fliege, über eben auch Mäuse, die sehr gut den allgemeinen Systemalterungsprozess des Menschen widerspiegeln, ablaufen. Wir haben sogar den afrikanischen Killifisch, der ganz besonders ist, weil er sich in Ausnahmezuständen für ein halbes Jahr desikieren kann und dann wiederbelebt. Also wir gehen auch in extremere Modelle der Altersforschung. In dem Nachbarinstitut haben wir die nackte Molratte, die über 40 Jahre lebt und bei der man eben versucht herauszufinden, was so besonders ist gegenüber dem normalen Rattenlebenalter, das eben nur 4 Jahre ist. Also es werden verschiedene Modellorganismen untersucht, um diese Grundlagenprinzipien des Altersprozesses zu verstehen.
Mhm. Das heißt, Sie gucken, was hat die, was der Mensch zum Beispiel nicht hat?
Genau.
Und ist das vielleicht irgendwann mal abbildbar oder irgendwie integrierbar oder Das ist erstmal richtig. Nur spannend, vor allen Dingen. Ne?
Ja. Aber auch, ob wir diese Prozesse, die dann in lang lebenden Organismen oder vor allem in Organismen, die gewisse Körperteile regenerieren können, ob diese Mechanismen da sind und ob die reaktiviert werden können. Also das ist eben generell in der Forschung, der Altersforschung, eine ganz große Frage, die auch von Unternehmen wie Altos oder Calico, das Altersforschungszentren, die von der Industrie finanziert werden, eben auch im Vordergrund stehen. Menschen am Max-Planck-Institut, wir untersuchen Blut von lebenden Menschen. Wir versuchen in Kollaborationen herauszufinden, ob es Biomarkers gibt, die wir benutzen können, um zu sagen, das ist ein gesunder Mensch, der hat noch gewisse gesunde Jahre vor sich, oder gibt es was im Blut, das Anzeichen gibt, dass man vielleicht eine Lebensveränderung jetzt vollziehen sollte oder um dann ein bisschen gesünder leben zu können. Solche Forschungen werden auch gemacht, und wir haben eine fantastische Kollaboration mit Aileen Slagbaum und Joris Dehlen, die sich genetische Marker von besonders langlebenden Familien angucken, wo spezifische Genmutationen dazu führen, dass die Menschen in der Familie ganz lang und gesund leben.
Das heißt, es gibt weltweit so ein paar Modellfamilien, die,
ganz genau,
die man auch untersucht tatsächlich.
Ja.
Der Fadenwurm, habe ich gelesen, ist in Ihrem Institut ein beliebter Modellorganismus, um die Alterungsprozesse zu erforschen. Vielleicht mal einfach beispielhaft an diesem Fadenwurm. Warum kann man so gut mit dem arbeiten?
Der Fadenwurm ist fantastisch, weil er kurzlebig ist und den Alterungsprozess in ganz, ganz wenigen Wochen zeigt. Das heißt, man kann relativ zügig Forschung betreiben. Zusätzlich kennt man jede Zelle im Fadenwurm. Jede Zelle ist bekannt.
Weil er nicht so viele hat, der ist eher klein, nehme ich an.
Ist ein kleiner Wurm, hat nicht so viele Zellen. Jede Zelle ist bekannt, jede Nervenzelle ist bekannt. Also wir verstehen die Zellen und ihre Kommunikation. Und zusätzlich ist der Fadenwurm der Organismus, an dem der erste Durchbruch in der Altersforschung stattgefunden hat. Und zwar hat Cynthia Kane und ihre Kolleginnen damals gefunden, dass es ein Gen gibt in dem Fadenwurm, das mit Insulinrezeptoren zu tun hat, das den Fadenwurm wesentlich länger leben lässt. Und das hat wirklich, das war, was ich vorhin, glaube ich, kurz erwähnt hatte, das war ein großer Durchbruch in der Altersforschung, dass es Gene gibt, die metabolische Stoffwechselprozesse im Fadenwurm, aber jetzt auch, haben wir gesehen, in allen anderen Spezien, regulieren können, die dann zur Langlebigkeit führen können.
Okay, der Fadenwurm steht also auch für diese
Fadenwurm
für
ist
dieses
ein
Highlight
Pillar.
Des Erkenntnisprozesses.
Ein Pillar der Altersforschung.
Okay, ja. Aber wo sind die Grenzen bei solchen Modellorganismen? Also es ist halt nicht der Mensch. Haben Sie selber auch schon erlebt, dass man irgendwie dachte so, wow, hier habe ich irgendwas entdeckt, was eben toll ist, und dann irgendwie versucht man es bei Menschen, denkt so, ja, das war ja jetzt wohl nichts und führt mich deswegen auch nicht wirklich weiter. Ja. Auch wenn man natürlich immer aus Fehlern und Irrwegen und so weiter lernt.
Ja, was vielleicht wichtig für die Hörer ist, dieser Umsatz von Forschung in Therapien, das muss man sich vorstellen, das dauert. Ich finde irgendwas ganz Tolles und würde es gerne ausprobieren, ob das therapeutische Wirkung hat, muss man 15 bis 20 Jahre ansetzen. Also dazu bin sogar ich noch zu jung, um da wirklich zu sehen, ob die Sachen, die wir entdeckt haben, therapeutisch Bestand haben werden.
Sie haben sich ja auch mit den Auswirkungen von Corona auf das Gehirn beschäftigt. Was haben Sie dabei herausgefunden?
Und zwar generell Corona, wie auch andere Viren, die Lungenentzündung hervorrufen, wie die Grippe oder andere Infektionen. Da geht es eben jetzt wieder mit dieser Idee, dass im Gehirn sich auch oft Erkrankungen des Systems oder des Körpers widerspiegeln. Also wir wissen von akut entzündlichen Erkrankungen wie Corona oder Lungenentzündung, dass das Gehirn darauf reagiert. Und zwar
Obwohl es lokal möglicherweise ganz woanders ganz stattfindet,
genau.
Es findet immer auch im Kopf ganz eine klar. Erwiderung.
Mhm. Und das ist auch, als Prinzip ist das, kennt das jeder von uns. Wenn wir krank werden, merken wir das oft. Wir sagen dann zu unseren Freunden, ich habe das Gefühl, ich werde krank. Was das bedeutet, das ist vom Gehirn im Grunde genommen stimuliert. Wir fühlen uns schwach, wir fühlen uns müde, wir haben plötzlich eine ganz erhöhte Schmerzempfindlichkeit. Es zieht in den Beinen. Wir haben das Gefühl, wir wollen eigentlich nicht mehr sozial aktiv sein, wir würden uns lieber ins Bett verkriechen und schlafen. All das sind Signale, die vom Gehirn kommen. Das heißt, das Gehirn kommuniziert mit dem Rest des Körpers und kriegt die Information, mein Körper, meine Lunge, irgendwas stimmt nicht, ich bin krank. Und das wird über Entzündungsmechanismen, also es sind kleine Stoffe, die im Blut ausgeschüttet werden und die eben die Nervenzellen und vor allem die Mikroglia aktivieren können. Und wir sehen das in der Forschung, dass eben eine Entzündung in der Lunge die Zellen im Gehirn aufschreien lässt und die dann auch lang aktiviert bleiben und was wir nennen das Sickness Behavior oder dieses
diese
Krankheitssymptome im Grunde genommen werden davon induziert. Mhm.
Das heißt, das Gehirn ist da Chef und sagt, ich sag dem Rest des Körpers, er soll sich ruhig schalten, weil wir haben hier ein Problem und da brauchen wir jetzt irgendwie alle ja. Kraft für. Mhm.
Da gibt es verschiedene Interpretationen, warum das so ist. Einmal, um einfach Energie zu sparen, um die Krankheit zu bekämpfen. Also man sollte dann nicht auf einen Dauerlauf gehen oder auf eine wilde Party, das ist wahrscheinlich nicht so gut für den Körper. Das ist aber auch intuitiv. Gleichzeitig ist da auch die Idee des Altruismus dabei. Wenn ich mich sozial zurückziehe, verhindere ich, dass meine gesamte Familie auch erkrankt. Das ist ja nochmal ein ganz interessanter Aspekt, inwieweit das evolutionbiologisch eben dadurch auch eine große Rolle spielt.
Ja. Das wäre natürlich faszinierend, wenn das Gehirn das unbewusst sozial regelt. Ja. Okay, also das habe ich jetzt verstanden. Es gibt einen Infekt und das Gehirn bekommt es mit. Wie ist jetzt zum Beispiel der Zusammenhang mit Corona und Long-Covid? Weil da weiß man ja zum Beispiel, man hat langfristig ein Problem, obwohl man körperlich eigentlich keins mehr haben dürfte.
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, in der sich viele meiner Kollegen und ich selber, worauf wir uns fokussieren. Was ist langer Covid? Wir sehen Veränderungen im Gehirn, die eine Infektion, sogar von einer normalen Grippe, also es gab es auch damals schon bei Grippe. Es gibt Leute, die fällt es ganz schwer, sich von dieser Grippe wieder normal zu erholen. Das hieß damals Chronic Fatigue Syndrome oder Post-Viral Syndrome. Das gibt es nicht nur durch Covid. Also Covid ist da nicht speziell, aber Covid ist besonders aggressiv.
Ne? Und dadurch ist es auch überhaupt
und dadurch ist es wirklich bekannt geworden. Es gab ganz genau. Es gab viele Leute, die davor schon darunter gelitten haben und dann es wirklich schwierig hatten, medizinische Hilfe zu bekommen, weil es eben nicht so häufig war und man immer gesagt hat, ja, das stellen Sie sich nicht so an. Oder? Mhm. Aber das ist ganz klar jetzt. Das ist ein Syndrom. Das ist auch richtig schwierig zu bekämpfen und es hat damit zu tun, dass es eben langfristige Aktivierungen im Gehirn stattfinden. Der Mikroglia, der Oligodendrozyten, diese Zellen verändern sich und wir können das sehen. Also wir können einen Monat nach einer Grippeinfektion in der Lunge von Mäusen auch noch die aktivierten Gliazellen im Gehirn feststellen. Das heißt, es braucht lang, um sich zu beruhigen. Und wir denken, dass das eben zu diesen langen Sickness-Symptomen, weil im Generell ist dieser Long-Covid ziemlich damit zu vergleichen, als ob dieses Sickness-Behavior, dieses Krankheitsgefühl einfach nicht mehr aufhört. Ne?
Das heißt, das Gehirn tut so, als hätte man immer noch ein Problem, obwohl man keins mehr hat. Das heißt, auch da ist die Kommunikation irgendwie verrückt geworden.
Ja, es sei denn, aber das wissen wir nicht, dass Covid irgendwo langfristig konstant entzündliche Prozesse im Körper hervorruft und dass die Gliazellen auf das reagieren.
Also müsste man aber doch eigentlich messen können, oder? Ja. So Entzündungen kann man ja relativ gut messen mittlerweile, oder? Mhm. Okay, also es ist noch rätselhaft, aber man sieht eben, irgendwie gibt es da was.
Also es ist ganz klar, dass es existiert, ja. Und wir sehen die Veränderungen im Gehirn, die langfristig sind.
Ja. Ist ja für viele Betroffene wahrscheinlich schon ganz wichtig, dass jemand sagt, jawohl, ihr seid eben nicht verrückt und ihr stellt euch nicht an, sondern ganz da ist was und leider können wir noch nichts dagegen tun, aber wir arbeiten dann. Genau. Ja, okay. Autoimmunerkrankungen sind ja auch lebensstilbedingt, beziehungsweise kommen in westlichen Ländern häufiger vor, soweit ich das weiß, Hashimoto oder ähnliche Sachen. Ist auch das ein bisschen ähnlich, also dass man sagt, irgendwie, obwohl da wird ja tatsächlich auch eine Entzündung dann hervorgerufen, aber auch das ist ja irgendwie ein gestörtes Signal vielleicht.
Ja, generell Autoimmunerkrankungen, die können eben verschiedene Ursachen haben. Die können durch Autoantikörper generiert werden oder durch generell entzündliches Verhalten. Es gibt da Unterschiede. Aber generell können Autoimmunerkrankungen auch zu diesem konstanten Krankheitsgefühl führen.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es auch gewisse Herausforderungen gibt in der Altersforschung. Zum Beispiel andere Länder haben unterschiedliche Forschungsbedingungen. Wo, sagen Sie, sind noch weitere große Herausforderungen?
Also der Alterungsprozess an sich ist wirklich, wir haben mittlerweile, würde ich sagen, wir haben Marker. Aber den Alterungsprozess wirklich zu verstehen, das haben wir noch nicht erreicht. In der Entwicklung ist es ganz einfach. Da gibt es spezifische Schritte, die müssen stattfinden und dann kommt der nächste Schritt. Das können wir wirklich, da haben wir im Grunde genommen eine ganz klare, lineare Progression, der wir folgen können. Im Alter wird das alles ein bisschen chaotischer. Also der Grund oder was wirklich im Alter diesen Alterungsprozess hervorruft, ist immer noch nicht völlig verstanden. Es gibt ganz wenige Spezien, die nicht altern. Also es gibt ein paar Tiere, wo man sagt, die haben kein chronologisches Alter. Da wird es nicht mit der Zeit immer schlechter, sondern die bleiben konstant und dann können die jederzeit sterben. Also da gibt es nicht diese Assoziation mit dem erhöhten Alter, erhöhte Krankheiten,
langsamer Verfall.
Und so. Und das sind eben, da ist die Forschung eben ganz, ganz interessant. Generell in der Altersforschung, Ich habe die große Hoffnung, dass wir irgendwann mit Exoskeletons und solchen Sachen diesen Muskelverfall vielleicht entgegenkommen. Wir haben sehr viel mit Therapien.
Was sind Exoskeletons?
Anziehbare, verstärkende Außenskelette, die dann älteren Menschen helfen, sich im Grunde genommen ganz normal zu bewegen, indem sie die Stärke der Muskeln erhöhen.
Das heißt, dann kann man ohne Rollator gehen.
Bergsteigen, ja. Skifahren, auch wenn man es nicht mehr so ganz schaffen würde ohne dem Exoskeleton.
Gibt es ja schon so Hosen, die so ähnlich wie so ein E-Bike beim Wandern ganz helfen sollen und so weiter. Das heißt aber, da geht es dann nicht darum, dass man gezielt was an den Muskeln tut, sondern man tut eben was dafür, damit die Menschen trotz wenig Muskeln sich bewegen können.
Ich denke, das wird den Muskeln helfen und gleichzeitig der Herz-Kreislauf, das Herz-Kreislauf-System gesund halten. Das kann sein, dass es dann was hervorruft, was auch zu dieser Regeneration führt. Ne? Das ist ja natürlich ein Kreislauf, ein Teufelskreis im Altern. Mir tut alles weh, ich bewege mich weniger, deswegen tut mir alles noch mehr weh und ich werde immer schwächer. Das ist was man ganz aktiv eben bekämpfen könnte. In der Grundlagenforschung des Alters ist die große Frage, können wir das irgendwie aufhalten? Was bestimmt die maximale Lebenszeit? Woran sterben wir, wenn die Organe nicht geschädigt sind von Krebs oder Alzheimer Disease? Woran sterben wir alle mit 120? Also da ist ein Limit und dieses Limit wurde auch bisher nicht überschritten. Wir leben länger generell, wir leben gesünder, aber die maximale Lebenszeit ist eine Betonwand. Da haben wir noch keinen Millimeter dagegen gedrückt. Ne?
Jetzt könnte man ja auch die Frage stellen, warum wollen wir unbedingt unser Leben verlängern? Also haben Sie darauf, da ist es natürlich spannend, daran zu forschen, das erkenne ich total. Und was auch spannend ist, ist natürlich, wie man es hinbekommt, dass man möglichst gesund ist, bevor man stirbt und nicht noch 20 Jahre durch ein Jammertal geht. Aber muss man jetzt 140 Jahre alt werden?
Für die Welt wäre es wahrscheinlich besser, wenn wir das nicht machen. Ja, ist eine ganz schwierige Frage. Ne? Ja. Das öffnet viel Diskussions.
Ja, ich meine, also ich habe ja eben schon gesagt, Altersforschung ist auf jeden Fall explodiert und jetzt ist natürlich das Max-Planck-Institut ein total seriöses Institut, aber meine Frage wäre, es gibt ja, also das ist ja ein Bereich, in dem sehr viel Geld verdient werden wird. Ich sage das jetzt mal zum Beispiel Analogie zur Abnehmspritze. Das Unternehmen Novo Nordisk, die das hergestellt haben, sind jetzt das reichste Unternehmen Europas aktuell. Also man sieht, da ist ja richtig viel Geld drin. Und das Gleiche ist natürlich im medizinischen Sektor auch so. Und ich habe zum Beispiel gelesen, also Google, ich glaube, sie haben die Firma eben auch schon genannt, investiert in die Firma Calico. Und die forscht an der Entwicklung von Anti-Aging-Therapien, unter anderem mit Hilfe von Gentherapie. Das heißt, Diese Longevity-Forschung wird ja auch immer spannender für Menschen, die damit richtig Geld verdienen wollen, ne?
Ja, also es ist ein ganz sensitives Thema, was da angeschnitten wird. Die meisten sehr, sehr reichen Menschen in den USA und weltweit investieren im Moment in Longevity-Firmen. Viele von den Ideen werden wahrscheinlich nur für ganz, ganz wenige möglich werden erstmal. Das muss man auch ganz klar sehen. Gleichzeitig wird ganz aktiv Forschung betrieben, die eben dazu führen könnte, viele Menschen länger gesund zu halten. Also man muss sehen, wie sich das entwickelt. Man muss sich das kritisch angucken, aber auch gleichzeitig verstehen, dass da sehr viel entdeckt werden kann, was der Allgemeinheit helfen könnte, gesünder zu leben. Aber viele Sachen werden wahrscheinlich nicht Allgemeinmedizin werden.
Das finde ich jetzt aber spannend, weil man weiß ja zum Beispiel auch von so ein paar superreichen Leuten, die suchen sich irgendwo auf dem Weltall was, wo sie leben können, wenn es mit der Erde nichts mehr wird, oder irgendwas mitten auf dem Meer, wo sie sich dann irgendwie ihre eigene Insel bauen, wo sie dann künftig mit ihrer Familie leben wollen, was alles relativ durchgeknallt klingt. Und jetzt sagen sie, das gibt es auch auf dem Altersgebiet. Das heißt, es wird möglicherweise medizinische Revolutionen geben, die aber so teuer sind, dass man sagen kann, das nützt was. Aber davon hat dann Elon Musk alleine was oder wen man da auch immer als Chiffre nehmen will. Was wäre das zum Beispiel?
Es ist ja nicht nur in der Altersforschung. Das ist bei vielen Krankheiten. Also Gentherapien sind im Grunde genommen relativ unerschwinglich noch. Das ist was, was vielleicht mit der Zeit dann einfacher zu implizieren ist. Aber im Moment ist das noch was, was sehr, sehr teuer ist und was sich sehr wenige Menschen leisten können. Aber durch die Entdeckung werden dann wahrscheinlich genug Leute daran arbeiten, dass es dann auch irgendwann erschwinglicher wird. Das ist ein Thema, was die Pharmaindustrie generell im Grunde genommen betrifft. Das ist was, worüber wir Stunden mit Experten diskutieren können, was die Vor- und Nachteile davon sind, wie das System aufgebaut ist.
Gibt es denn tatsächlich ein Anti-Aging-Gen oder gibt es vielleicht sogar mehrere? Also wie ist da der Forschungsstand?
Es gibt Gene oder Mutationen oder natürlich vorkommende Veränderungen, die, wie gesagt, gewisse Familien länger leben lassen. Also das gibt's. Ob man sich die genetisch irgendwann in der Kindheit verändern lassen sollte, das ist eine ganz andere Frage. Ob man da später das Gen verändern könnte in gewissen Organen, das ist noch relativ weit weg. Aber es gibt Genveränderungen, die dazu führen, dass in gewissen Familien viele Menschen über 100 werden.
Ja. Und es sind theoretisch auch Genveränderungen denkbar, die dann verhindern, dass man bestimmte Krankheiten bekommt?
Generell, vor allem bei Genen, die mutiert sind, die dann die Krankheit hervorrufen, wenn man die reparieren könnte, ist im Prinzip die Idee, ja, das funktioniert, wenn das spezifische Zellen oder spezifische Organe betrifft. Zum Beispiel, man kann relativ gut die Leber mit Gentherapie erreichen. Bei anderen Organen ist das noch viel, viel zu schwierig und gefährlich, weil gewisse Gentherapien ins Gehirn zu kriegen, da muss man sicher gehen, dass es die richtigen Zellen trifft, die richtige Menge. Das ist alles noch nicht ganz so einfach.
Ich habe ja jetzt eben einfach den englischen Begriff reingeworfen, also Longevity, und das ist ja in den vergangenen Jahren so ein Modewort geworden. Und das bezeichnet ja einfach auf Deutsch die gesunde Lebensspanne eines Menschen, also die Zeit, in der er nicht nur lebt, sondern auch vital und aktiv ist. Das ist jetzt aber, also Sie betreiben auch Longevity-Forschung, oder? Das ist der allgemeine international geführte Begriff. Oder unterscheidet man zwischen Longevity-Forschung und Altersforschung?
Na, Longevity heißt ja eigentlich Langlebigkeit. Ja. Also das ist im Grunde genommen jeder, der an Gesundheit in irgendeiner Weise forscht, von kardiovaskulären Erkrankungen oder einfach nur Veränderungen, könnte sagen, ich arbeite an Longevity. Mhm. Das ist ein bisschen ein Modewort im Moment.
Ja. Ist es auch eins, was im wissenschaftlichen Kontext verwendet wird? Ich glaube, darauf zielt meine Frage eben ab. Oder ist das eben das, was vielleicht eben auch in diesen eher populärwissenschaftlichen Dingen stark benutzt wird?
Es ist, Ich würde sagen, es ist mittlerweile sehr populär wissenschaftlich benutzt, aber es war ein Wort, das generell benutzt wurde. Wir haben Langlebigkeitsstudien gemacht an verschiedenen, wie zum Beispiel am C. elegans, der dann, oder dem Fadenwurm, der dann eben nach einer Genmutation plötzlich doppelt so lang lebt. Das ist eine Survival Longevity Study. Mhm. Also das ist im Grunde genommen schon richtig. Es wird aber jetzt eben für relativ viel benutzt einfach.
Ja, ne? Und darunter auch für einiges, womit Sie nicht einverstanden sind.
Ja, oder wo es einfach vielleicht nicht so nahe liegt. Aber ja. Also, aber generell, ja. Egal was dem Menschen hilft, gesünder zu werden, im Grunde genommen, was dem Menschen hilft, im Alter gesünder zu bleiben, wenn das Wort Longevity dann, wenn das in irgendeiner Weise hilft, zur Bewegung oder zur Gesundheit hervorzurufen, dann ist das ja was Positives. Ne?
Ist ja ein total interessantes Phänomen, dass eben gerade im Big-Tech-Bereich da jetzt auch viel Geld reingesteckt wird und es tatsächlich dann in Teilen auch darum geht, dass irgendjemand gerne möglichst lange leben möchte, vielleicht auch, weil er sich für so toll hält, auch das soll ja da in dem Feld verbreitet sein. Aber es gibt ja tatsächlich, also darunter werden ja auch einige der Protagonisten sozusagen zu Experimenteuren an ihrem eigenen Körper, die werden dann auch relativ bekannt, weil die Dinge versuchen umzusetzen, die in Tierversuchen erfolgreich waren oder ähnliches. Und da würde ich gern mal mit Ihnen über ein paar Dinge sprechen. Also wo würden Sie sagen, das ergibt absolut Sinn und das ist auch nicht gefährlich, wenn man das bei sich selber macht? Und wo sagen Sie, da kann ich mir noch an den Kopf fassen?
Sie fragen mich jetzt, ob ich irgendwas nehme. Ich nehme nichts. Ich kenne sehr, sehr viele Altersforscher, die gar nichts in der Hinsicht machen. Eine Sache, die relativ, denke ich, in vielen von uns drüber nachgedacht wird, ist die Tatsache, dass, ich würde sagen, in gewissen Intervallen zu essen oder zu fasten, mittlerweile immer noch eins der dem Alter entgegenwirken als Prozess wirklich anerkannt ist. Das funktioniert in Tieren, in Fadenwürmern, in Drosophila, wie auch in Menschen. Also diese Fastenzeiten einzulegen, also können wir diskutieren.
Also Intervallfasten beispielsweise
zum Beispiel. Mhm. Ja, da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele Studien, wenn man fasten soll, wie man fasten soll. Das hat sehr viel scheinbar damit zu tun mit unserem normalen Tages-Nacht-Rhythmus. Aber das ist was, wo im Grunde genommen jeder an sich selbst experimentieren kann. Und das machen viele auch. Es gibt Leute, die mögen kein Frühstück essen, die essen dann ein großes Mittagessen. Es gibt Leute, die legen einen Tag Fasten ein pro Woche. Und dann gibt es…
Warum ist das gut? Vielleicht mal kurz gefragt. Ja. Also was passiert, wenn man das macht?
Ja, und zwar die Idee, also es gibt verschiedene Ansätze. Die Idee generell, warum das gut ist, ist, die hängt ein bisschen, müssen wir zurückgehen über das, was wir vorher diskutiert haben, dass Zellen anfangen können, Produkte zu akkumulieren, die dann in der Zelle sich anhäufen. Und das ist… Müll. Ja. Wir machen Proteine. Proteine sind der Grundbaustein von, was unsere Zelle ausmacht. Und manchmal sind diese Proteine falsch gefaltet oder falsch modifiziert und werden dann auch wieder abgebaut. Das heißt Proteostasis. Das ist ein Prozess, der im Alter weniger wird. Wenn wir jetzt fasten, dann aktivieren wir unsere eigenen Zellen, diesen Müll aufzureinigen, fast wie ein Recycle, weil sie sonst nichts zur Nahrung haben. Und dann wird dieser Müll abgebaut und dadurch können sich die Zellen selber reinigen. Das ist die Idee, die hinter Fasten steht. Und wenn wir zurückgehen, das hat der Mensch vielleicht schon selber erkannt, es gibt, glaube ich, keine Religion dieser Erde, wo nicht Fastenzeiten integriert sind. Und es kann sein, dass das im Allgemeinverständnis eben auch erkannt wurde, dass das so zu einer Körper-, Geist- und Seelenreinigung im weiteren Sinne führt, die aus medizinischen Gründen sogar dann nützlich ist.
Interessant, dass man aber dann die biologische Evidenz dafür ja erst vor ein paar Jahren rausgefunden hat. Für das, was viele schon seit Hunderten von Jahren oder Tausenden machen.
Deswegen sollte man Religions- und Volksweisheiten immer mit in gewisser Maße nochmal nachgucken. Das sind wahrscheinlich viele Dinge, die wir im unsere Existenz gelernt haben, die keinen wissenschaftlichen Grundlagen hatten, die dann aber funktionieren und die wir jetzt rausfinden, warum das so ist, ja.
Okay, also Intervallfasten, ich kenne das auch aus dem Zusammenhang, wenn man abnehmen möchte oder so. Also scheint insgesamt eine gute Idee zu sein und es kann könnte jeder machen, wenn das wollte und ist auch sinnvoll.
Was eben wichtig ist, dass man sich trotzdem gleichzeitig ausgewogen ernährt. Und gerade bei älteren Menschen ist es wichtig, sich nicht in längere Fastenperioden zu stürzen, weil man dann auch hypoglykämisch, also Blutzucker kann absenken, man kann ohnmächtig werden. Also es ist ganz wichtig, da nicht an sich selber auszuprobieren, sondern auch einfach um ärztlichen Rat zu fragen. Generell, ich glaube nicht, dass es bei uns am Institut viele Leute gibt, die irgendwas an sich selber ausprobieren. Und das ist auch was, wo ich ganz stark von abraten würde. Bewegung, ja, wenig Alkohol, kein Rauchen, all die Sachen unterschreibe ich gerne. Alles andere muss man sich mit dem Arzt in Verbindung setzen, weil jeder Mensch natürlich anders ist.
Ich zähle nur noch mal ein, zwei Sachen auf, die ich im Internet gelesen habe, was es so gibt. Also zum Beispiel altes Blut durch junges Blut ersetzen, um den Alterungsprozess zu verlangsamen.
Ja, das machen da alle bei uns im Institut natürlich.
Ich sage nicht, dass Sie das, ich sage nur, ich habe gelesen, dass Menschen das tatsächlich machen. Ich weiß.
Das ist auch, es hätte zwar jetzt ein Scherz.
Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Stimmt, man sieht ja ihr Gesicht nicht. Ich sehe natürlich ihr grinsendes Gesicht dabei.
Also das ist, ich meine, das ist eine fantastische Hypothese. Das macht wahrscheinlich Leute, lässt das an Dracula denken. Ne? Dass die Idee, schon, dass man Jungfrauenblut trinkt und dann für immer lebt, das ist ein Mythos, eine Geschichte. Es gibt jetzt seriöse Studien, dass wir in unserem Blut Substanzen produzieren, da geht es eben um den Körper als System, dass im Blut von einem jungen Menschen Substanzen produziert werden, die im Körper zirkulieren, die auch die gesamten Organe jung halten, genauso wie im Alter Substanzen im Blut zirkulieren, die vielleicht ein Zeichen der Alterungsprozesse, den Alterungsprozess darstellen. Die große Frage ist jetzt, wenn man diese Substanzen herausfischt, zum Beispiel im Alter, oder junge Substanzen einfügen würde ins Blut, würde das langfristig den Körper verjüngern oder nicht? Es gibt vielleicht eine ganz wichtige Überlegung für fast alle dieser Rejuvenation or Longevity Studien. Fast alles, was man macht, funktioniert so lange, wie man es macht. Sobald man aufhört, geht der Körper wieder in den normalen, ins normale Alter zurück. Also es gibt da Versuche in Modellorganismen, die sagen, dass es was verändern könnte. Ich persönlich kenne keinen, der das an sich selber ausprobiert. Das ist noch was etwas bisschen fantastisch und außerhalb, Aber in Modellorganismen gibt es eben Substanzen, die wirken im Blut, während sie im Blut zirkulieren.
Okay, das ist also eigentlich alles, was für die Abteilung, vielleicht können wir da in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch echte Durchbrüche machen, dass jetzt irgendwie irgendein Freak in Amerika das an sich selbst ausprobiert, weiß man nicht so genau, ob das so gut ist. Also das andere, was ich gelesen habe, also sich selbst einfrieren in der Hoffnung, dass man sich künftig wiederbeleben lassen kann, wenn die Medizin weit genug ist.
Wenn die Idee existiert ja jetzt schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, habe ich, glaube ich, von Millionären damals gelesen, die sich einfrieren lassen. Ich würde niemanden verhindern, sich einfrieren zu lassen nach dem Tod, wenn sie daran glauben. Also ich denke, aber generell im Moment glaube ich nicht, dass das besonders
zielführend ist.
Aber wie gesagt, jeder Mensch darf das machen, solange es niemandem anderen schadet.
Ja, da würde ich ja sagen, wahrscheinlich nicht. Ja. Wir müssen noch über Anti-Aging-Produkte reden, auch das ist ja ein Milliardenmarkt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das sollte man auf jeden Fall tun, also gesunde Ernährung, Bewegung und so, klar, aber irgendwas Spezielleres, was jetzt nicht jeder im Blick hat, oder ist das eigentlich auch viel Marketing?
Es hat jetzt wenig mit meiner Forschung zu tun. Ich würde sagen, generell, was ich empfehlen würde, ist soziale Kontakte, das Gehirn aktiv halten und so viel Interaktion mit der Welt zu haben wie möglich.
Das Jonglieren habe ich auch
Jonglieren, gelernt. Piano spielen, Fremdsprache lernen, all das sind Sachen, die ich empfehlen würde.
Dinge, die das Gehirn fordern.
Genau.
Ja. Wenn ich nochmal zum Schluss ein bisschen auf Ihre Biografie gucken darf, Sie haben ja unter anderem auch etliche Jahre in New York geforscht, bevor Sie hier hingekommen sind. Wie wichtig ist eigentlich die internationale Zusammenarbeit in der Altersforschung?
generell in der Wissenschaft, internationale Zusammenarbeit ist essentiell. Das ist was, wir tauschen uns auch ständig aus. Wir sind auf Kongressen oder auf Meetings zusammen und da wird sehr, sehr viel diskutiert. Diskussion, unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft ist, was die Wissenschaft antreibt. Wenn plötzlich alle das Gleiche sagen, sollte die Bevölkerung etwas aufhörig werden. Also es ist ganz wichtig, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Ansätze, die diskutiert werden. Und in Internationalität ist ganz wichtig. Also deswegen, wie gesagt, am Max Planck, wir haben 40 verschiedene Nationen, die da zusammenarbeiten, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und unterschiedliche Ideen, Ansätze vertreten. Also diese Freiheit der Wissenschaft ist das, was eben das Max-Planck-Institut auch so besonders macht, ne?
Sie sind ja keine geborene Kölnerin, sondern sind Immi, geboren in der Nähe von Frankfurt. Und dann habe ich ja schon gesagt, Station in New York, aber auch Station in Berlin. Wie ist es denn so in Köln als Immi? Haben Sie sich schon akklimatisiert? Immi. Ja, so nennt man
alles
die
klar.
Eingekölschten bei uns.
Okay. Ja. Also ich muss sagen, nach vielleicht was ganz, was ich den Kölnern wirklich als ganz, ganz positives Merkmal. Ich habe bin in Frankfurt groß geworden, in der Nähe von Frankfurt, habe in Berlin gelebt. Es geht nichts über die Positivität der Kölner. Das ist fast schon wie die Positivität der New Yorker. Das ist fast ein Köln-Lieben, ein Kölner-Sein. Das ist unglaublich beschwingend und positiv. Und ich glaube, wenn man aus New York zurück nach Deutschland kommt, ist Köln die Stadt, wo man hinkommen sollte. Eben aufgrund dieser Positivität. Also es fällt mir relativ einfach, aufgenommen zu werden und Leute sind freundlich und lächeln und sind positiv. Das ist was ganz Tolles für mich. Ja?
Naja, und wenn ich habe Ihnen ja zugehört die letzte Stunde, also positiv sein, viele soziale Kontakte haben. Also eigentlich müssten wir in Köln 200, nein, wir werden ja nicht länger, aber wir müssten sehr lange gesund und alt bleiben,
plus
idealerweise.
Plus Grünflächen und Bewegung, es ist im Grunde genommen alles in Köln vorhanden. Vielleicht ein bisschen mehr Sonnenschein, aber das…
Also, das finde ich ist ein tolles Schlusswort, da möchte ich überhaupt nicht drüber hinauskommen. Vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit und auch in die Arbeit des Max-Planck-Instituts hier in Köln. Ich habe ja schon gesagt, ich verlinke einiges in den Shownotes. Meld mich auf jeden Fall selbst für die öffentliche Führung an und ich würde mich freuen, wenn wir in den kommenden Jahren vielleicht noch mehrfach von Ihrer spannenden und wichtigen Arbeit hören. Also wenn Sie wieder was herausgefunden haben, Sie wissen, bei wem Sie sich melden.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Talk mit K.